Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Hallo meine Lieben, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid hier zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Wegweiser, bei dem wir jede Woche ein neues spirituelles Thema betrachten. Und heute kommen wir zu den Exerzitien, wohlgemerkt. Ein Thema, das in der katholischen Kirche auch bekannt ist. Ich bin ja auch katholisch aufgewachsen und das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, weil wir da nämlich heute darüber sprechen, wie wir mit dieser Übung ein bisschen dem Göttlichen näher kommen können und natürlich bewusst erleben, eine tiefe Verbindung zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und zu dem herzustellen, was der Einzelne eben, egal welchem Glauben er angehört, als göttliche Wirklichkeit empfindet. Und da freue ich mich heute auf meinen lieben Kollegen Manuel Möbius, so wie ich mich ja immer auf ihn freue, auch heute.
Grüß dich, das will lieber. Ich doch hoffen. Ich grüße dich auch und ich grüße euch auch. Ja, ich freue mich auch immer auf dich, mein lieber Alex. Also ja, das muss man mal sagen.
Danke, das freut mich auch.
Ja, weil ohne dich wäre der Podcast immer zur Hälfte leer. Ja. Dann würden wir immer so lange 15-minütige Pausen einbauen und das wäre ja schade.
War langweilig.
Ne? Wär langweilig. Nee.
Gehört. Ja, ich freue mich auch, dass du immer die Viertelstunde füllst, in der ich schweige.
Ja, siehst du mal, ich als Lückenfüller. So muss es sein, mein lieber Alex. Ich freue mich sehr und wir werden heute natürlich in ein doch sehr interessantes Thema hineingehen, wo wir vielleicht nicht unbedingt was von gehört haben, aber wir dann merken, aha, also wir machen ja schon vielleicht Exerzitien, ohne es zu wissen. Also, ganz kurz zur Erklärung, Exerzitien, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Übung. Und zwar vom lateinischen Wort Exercitium. So, und das ist eine uralte Tradition und das wurde besonders bekannt durch die spanischen Ordensgründer Ignatius von Loyola im 16. Jahrhundert und von ihm haben wir das Thema Exerzitien und zwar sein Anliegen war es, Menschen einen geschützten Raum zu bieten, in dem sie Abstand vom Alltag gewinnen und ihr Leben aus einer neuen Perspektive betrachten können. Durch die Idee der geistigen Einkehr ist natürlich bei den Menschen vieles passiert, man muss aber zugeben, dass diese Grundidee schon viel, viel älter ist und zwar gibt es das oder gab es das auch schon in vielen anderen spirituellen Traditionen. Das waren so Zeiten des Rückzugs, auch des Schweigens und der bewussten Selbstbestimmung. Nur er hat das Ganze dann halt noch bekannter gemacht. Also, was sind denn Exerzitien im Kern? Also im Kern verfolgen Exerzitien einen einfachen, aber sehr tiefgreifenden Zweck. Sie laden uns dazu ein, innezuhalten und das machen wir natürlich, weil wir im gewöhnlichen Alltag, wir häufig mit Aufgaben, Erwartungen, auch Nachrichten und mit Terminen beschäftigt sind. Und dadurch verlieren wir leicht den Kontakt zu den Fragen, die unser Leben wirklich prägen. Wie zum Beispiel, wer bin ich eigentlich? Oder was ist mir wirklich wichtig? Wonach sehne ich mich? Welchen Weg möchte ich gehen? Und welche Rolle spielt Spiritualität in meinem Leben? Und Exerzitien, die schaffen einen Rahmen, in dem solche Fragen Raum bekommen dürfen. Dabei geht es also nicht darum, möglichst schnell Antworten zu finden. Nein, vielmehr lernen wir aufmerksam wahrzunehmen, was bereits in uns vorhanden ist. Und ein wesentliches Merkmal vieler Exerzitien ist die Stille. Sie wirkt zunächst ungewohnt, manchmal sogar herausfordernd, doch gerade in der Stille wird hörbar, was der Lärm des Alltags oft untergräbt. Das sind Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und natürlich auch innere Impulse, die hierdurch deutlich hervorstechen. Und dabei werden verschiedene Elemente auch eine Rolle spielen. Und zwar, sagen wir mal, welche Möglichkeiten man da hat. Also man kann natürlich das durch Meditationen machen, man kann aber auch durch Gebete Exerzitien machen. Nahtoderfahrungen haben auch damit zu tun, spirituelle Texte, Tagebuch schreiben, Gespräche mit einer Begleitperson oder bewusstes Schweigen. Und interessant dabei ist, dass Exerzitien nicht in erster Linie Wissen vermitteln wollen, sondern es geht nämlich weniger darum, etwas Neues zu erlernen, als vielmehr darum, das eigene Leben bewusster wahrzunehmen. Und ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Übung der Unterscheidung. Damit ist die Fähigkeit gemeint, zwischen dem zu unterscheiden, was uns innerlich stärkt und dem, was uns von unserem eigentlichen Weg entfernt. Also, wir lernen unsere Beweggründe besser zu erkennen. Oder wir werden sensibler für unsere Werte und Überzeugungen. Wir entwickeln mehr Klarheit für Entscheidungen und wir gewinnen Vertrauen in unsere eigene Orientierung. Und in diesem Sinn sind Exerzitien kein Rückzug vor dem Leben, sondern eine Vorbereitung auf das Leben. Ja, klingt lustig, aber es ist tatsächlich so. Und wer sich für eine gewisse Zeit aus dem gewohnten Abläufen herausnimmt, kehrt oft mit größerer Klarheit, mehr Gelassenheit und einem vertieften Verständnis seiner eigenen Lebensaufgabe zurück. Denn der ursprüngliche Sinn der Exerzitien besteht also nicht darin, der Welt zu entfliehen, sondern ihr bewusster zu begegnen. Sie laden uns dazu ein, das Wesentliche wiederzuentdecken und aus einer inneren Mitte heraus zu leben. Gerade in der Zeit der permanenten Ablehnung und auch Ablenkung können sie zu einer wertvollen Schule der Aufmerksamkeit werden, einer Aufmerksamkeit für das Leben, für die eigene Seele und für die innere stille Stimme, die oft erst dann hörbar wird, wenn wir wirklich bereit sind, ihr zuzuhören. Ja, warum suchen so viele Menschen wieder verstärkt nach Zeiten der geistigen Einkehr? Viele Menschen, die spüren heute schon eine Sehnsucht, sich mit materiellen Dingen nicht alleine zu beschäftigen, obwohl wir ja über ungeahnte technische Möglichkeiten verfügen, ständig erreichbar sind und Zugang zu nahezu allen unbegrenzten Informationen haben, wächst bei vielen aber gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Ruhe, Orientierung und innerem Halt. Und genau hier gewinnen Zeiten der geistlichen Einkehr eine neue Bedeutung. Denn unser Alltag ist oft geprägt von Geschwindigkeit, Nachrichten erreichen uns rund um die Uhr, soziale Medien fordern Aufmerksamkeit, berufliche Anforderungen nehmen zu und selbst die freie Zeit wird nicht selten mit Aktivitäten gefüllt. Das Leben wird dadurch zwar abwechslungsreich, aber auch unruhig. Viele Menschen erleben, dass sie ständig beschäftigt sind und dennoch das Gefühl haben, sich selbst aus den Augen zu verlieren. Die geistige Einkehr bietet einen Gegenpol zu dieser Entwicklung. Sie schafft einen Raum, in dem wir nicht leisten, reagieren oder funktionieren müssen. Stattdessen dürfen wir einfach wahrnehmen, was in uns geschieht. Und für manche Menschen ist das zunächst ungewohnt. Doch gerade darin liegt eine große Chance. Denn hinter dem Wunsch nach Einkehr stehen häufig Fragen, die im Alltag leicht verdrängt werden. Zum Beispiel, lebe ich im Einklang mit meinen Werten? Was erfüllt mich wirklich? Welche Entscheidungen sind für mein Leben wichtig? Woraus schöpfe ich Kraft? Und was gibt meinem Dasein Sinn? So, und solche Fragen, die entstehen ja oft nicht erst in Krisenzeiten. Sie begleiten viele Menschen über Jahre hinweg, doch sie benötigen Ruhe, um gehört zu werden. Und ein weiterer Grund liegt in der zunehmenden Erfahrung von Überforderung. Viele berichten von innerer Erschöpfung, obwohl sie körperlich gesund sind. Und die Ursache ist oft nicht allein die Menge an Aufgaben, sondern die dauernde Reizflut. Unser Geist erhält kaum Gelegenheit, Eindrücke zu verarbeiten und zur Ruhe zu kommen. Und die geistige Einkehr, die kann dabei helfen, den inneren Lärm wahrzunehmen, Prioritäten neu zu ordnen, emotionale Belastungen zu erkennen, neue Kraftquellen zu entdecken und Klarheit für Entscheidungen zu gewinnen. Und besonders bemerkenswert ist, dass die Sehnsucht nach Einkehr Menschen ganz unterschiedlicher Weltanschauungen verbindet. Manche suchen die Nähe zu Gott, andere möchten ihre Spiritualität vertiefen, wieder andere wünschen sich einfach mehr Bewusstheit und innere Balance. Die Formen mögen unterschiedlich sein, doch die grundlegende Sehnsucht ähnelt sich. Und dabei zeigt sich ein sehr interessantes Paradox. Je lauter die Welt wird, desto wertvoller erscheint die Stimme und die Stille. Viele Menschen entdecken, dass echte Erholung nicht nur durch Unterhaltung oder Ablenkung entsteht, sondern durch Momente bewusster Gegenwärtigkeit. Und eine Zeit der Einkehr eröffnet die Möglichkeit, Abstand von äußeren Erwartungen zu gewinnen, die eigene innere Stimme wieder deutlicher wahrzunehmen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, das Vertrauen in die eigene Lebensrichtung zu entwickeln. Und wer regelmäßig sich solche Zeiten gönnt, erlebt oft eine Veränderung der Wahrnehmung. Probleme verschwinden dann zwar nicht automatisch, doch sie verlieren häufig etwas an ihrer Bedrohlichkeit. Der Blick wird weiter, die Gedanken werden klarer und das Gefühl entsteht, wieder mit sich selbst in Verbindung zu sein. Und vielleicht suchen Menschen heute deshalb verstärkt nach geistiger Einkehr, nicht weil sie vom Leben entkommen möchten, sondern weil sie ihm bewusster begegnen wollen. In einer Welt voller Ablenkungen wird die Fähigkeit, nach innen zu schauen, zu einer wertvollen Ressource. Sie erinnert uns daran, dass Orientierung nicht nur von außen kommt, sondern auch aus der Tiefe des eigenen Herzens wachsen kann. Welche Rolle spielen denn Stille und Rückzug bei den Exerzitien? Stille und Rückzug bilden das Herzstück vieler Exerzitien. Sie sind nicht einfach äußere Rahmenbedingungen, sondern wesentliche Werkzeuge auf dem Weg zu mehr Selbsterkenntnis und innerer Klarheit. Ohne sie würde ein wichtiger Teil der Erfahrung verloren gehen, denn Exerzitien laden dazu ein, die Aufmerksamkeit von der äußeren Welt nach innen zu richten und dafür braucht es Räume der Ruhe. Im Alltag sind wir ständig von Eindrücken umgeben, Gespräche, Nachrichten, Termine, Musik, Werbung und digitale Medien begleiten uns oft vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Viele dieser Reize nehmen wir kaum noch bewusst wahr, dennoch beschäftigen sie unseren Geist und beanspruchen unsere Aufmerksamkeit. Und dadurch fällt es schwer, die leisen Stimmen in unserem Inneren wahrzunehmen. Und Stille wirkt hier wie ein Spiegel. Sie macht sichtbar, was sonst überdeckt wird. Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und Sehnsüchte treten deutlicher hervor. Und das kann zunächst zwar ungewohnt sein. Manche Menschen erleben nämlich in den ersten Tagen der stillen Einkehr sogar eine gewisse Unruhe. Aber der Geist sucht immer nach Beschäftigung, möchte planen, bewerten oder sich ablenken. Und gerade diese Erfahrung gehört oft zum Prozess. Denn Stille zeigt uns nicht nur Frieden und Harmonie, sondern auch die Bereiche unseres Lebens, denen wir vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit schenken. In der Stille können wir beispielsweise erkennen, welche Gedanken uns immer wieder beschäftigen, welche Sorge wir mit uns tragen, welche Sorgen wir mit uns tragen. Das muss ich mal ganz kurz hier, habe ich eine Fehlermeldung bekommen, die muss ich kurz löschen. So, dann kann es weitergehen. So, welche Wünsche in uns lebendig sind, wo wir innerlich festhalten oder kämpfen und was uns wirklich Freude bereitet. Und der Rückzug, der unterstützt diesen Prozess. Er bedeutet nicht, die Welt abzulehnen oder vor ihr zu fliehen. Vielmehr schafft er einen zeitlich begrenzten Abstand zu den gewohnten Verpflichtungen. Dieser Abstand ermöglicht uns einen neuen Blick auf das eigene Leben. Und man könnte es mit einem Gemälde vergleichen. Wer mit der Nase direkt vor der Leinwand steht, erkennt oft nur einzelne Farbflecken. Erst ein paar Schritte zurück offenbaren das gesamte Bild. Ähnlich verhält es sich mit unserem Leben. Im täglichen Geschehen verlieren wir manchmal den Überblick und der Rückzug hilft uns, Zusammenhänge besser zu erkennen. So, und jetzt frage ich dich mal, mein lieber Alex, wenn wir das machen, was geschieht denn dann häufig, ja manchmal auch besonders Überraschendes in dem Moment?
Ja, also das sind natürlich die ganz entscheidenden Phasen, wo wir dann einfach diese Verbundenheit auch ganz stark spüren können und natürlich auch spüren wollen. Das ist natürlich klar. Ich meine, früher war es vielleicht wirklich nur, ne, den Religiösen vorbehalten und heute können wir einfach alle miteinander diesen Weg gehen. Ja, was passiert an wirklich überraschenden Dingen? Und da würde ich schon auf jeden Fall mal die transzendente Erfahrung natürlich, die dann passieren kann, die weit über unseren Verstand hinausgeht, die würde ich natürlich da schon mal ganz oben auch mit anführen, denn letzten Endes sind ja solche Exerzitien auch keine, das sind ja Ausrichtungen, wo wir ja auch nicht ganz genau wissen, was sozusagen passiert. Ne? Und man sollte auch immer diese Offenheit haben und zum Beispiel für Dinge, die man vorher vielleicht auch nicht geplant hat. Und da gehören die Gedanken dazu. Die werden ruhiger. Die Wahrnehmung wird feiner. Kleine Dinge gewinnen an Bedeutung. Dankbarkeit und Achtsamkeit wachsen. Aber auch Entscheidungen erscheinen klarer. Und das ist auch das, was wir bei diesen Exerzitien suchen. Viele Menschen berichten, dass sie während der Exerzitien plötzlich Dinge bemerken, die ihnen zuvor entgangen sind. Zum Beispiel das Zwitschern eines Vogels, den Duft eines Waldes, die Wirkung eines einzelnen Satzes oder die Tiefe eines stillen Moments. Aus spiritueller Sicht hat die Stille noch eine weitere Dimension. In vielen religiösen Traditionen gilt sie als Ort der Begegnung mit dem Göttlichen. Nicht, weil dort besondere Stimmen zu hören wären, sondern weil die innere Offenheit wächst. Wenn der äußere Lärm leiser wird, entsteht Raum für eine tiefere Erfahrung des Lebens. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Geduld. Stille wirkt selten auf Knopfdruck. Sie entfaltet ihre Kraft oft langsam. Deshalb verstehen Exerzitien Stille nicht als Abwesenheit von etwas, sondern als einen lebendigen Raum, in dem Begegnung möglich wird. Mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Gefühlen und vielleicht auch mit einer Wirklichkeit, die größer ist als das eigene Ich. So sind Stille und Rückzug keine Nebensache der Exerzitien, sondern ihr eigentlicher Nährboden. In ihnen entsteht jene innere Sammlung, aus der Klarheit, Vertrauen und auch neue Orientierung wachsen können. Sie erinnern uns daran, dass manche Antworten nicht im Lärm gefunden werden, sondern im stillen Lauschen auf das, was bereits in uns vorhanden ist. Und nun kommen wir auch schon zu unserem beliebten Wegweiser-Praxistipp.
Die stille Inseln. Was hat es damit auf sich? Naja, viele Menschen verbinden geistige Einkehr ja mit einem Klosteraufenthalt, einer Auszeit in den Bergen oder mehreren Tagen bewussten Rückzugs. Solche Erfahrungen können sehr wertvoll sein, doch oft entsteht der Eindruck, dass innere Sammlung nur unter besonderen Bedingungen möglich sei. Dabei beginnt spirituelle Vertiefung meist viel einfacher, mit kleinen Inseln der Stille im Alltag. Der Wegweiser Praxistipp lautet daher: Schaffe täglich bewusst eine stille Insel. Es geht nicht darum, möglichst lange zu schweigen oder sofort tiefe spirituelle Erfahrungen zu machen. Entscheidend ist die Regelmäßigkeit. Schon wenige Minuten bewusster Ruhe können helfen, den Kontakt zu sich selbst wieder aufzunehmen. So kann eine persönliche stille Insel aussehen. Suche einen festen Ort in deiner Wohnung, schalte Handy, Radio und Fernseher aus, setz dich bequem hin, atme einige Male ruhig und bewusst ein und aus, verweile für einige Minuten einfach in der Gegenwart des Augenblicks. Wenn jetzt Gedanken auftauchen, musst du sie nicht bekämpfen. Nimm sie wahr und lasse sie weiterziehen wie Wolken am Himmel. Kehre anschließend immer wieder sanft zu deinem Atem oder zu deinem inneren Ruhepunkt zurück. Hilfreich kann auch eine kleine Struktur sein. Ankommen, bewusst zur Ruhe kommen, den Körper wahrnehmen, den Atem beobachten. Still werden, Gedanken ziehen lassen. Offen bleiben für das, was sich zeigt, einen Gedanken oder Eindruck festhalten, wäre natürlich auch gut. Und Dankbarkeit für den Moment entwickeln, mit neuer Aufmerksamkeit in den Alltag zurückkehren. Und wer möchte, kann zusätzlich jetzt eine Kerze anzünden, einen kurzen spirituellen Text lesen oder eine Frage mit in die Stille nehmen. Etwa, was bewegt mich derzeit wirklich? Wofür bin ich dankbar? Was möchte ich in meinem Leben wachsen lassen? Wichtig ist dabei, keine Erwartung zu erzwingen, ne? Also manche Tage wirken ruhig und klar, andere unruhig und auch voller Gedanken. Und beides gehört jetzt dazu. Die eigentliche Wirkung entsteht nicht durch einzelne außergewöhnliche Erfahrungen, sondern durch die beständige Übung. Mit der Zeit verändert sich oft etwas Grundlegendes. Die innere Aufmerksamkeit wächst. Man reagiert weniger impulsiv, nimmt Gefühle bewusster wahr und entdeckt häufiger Momente der Dankbarkeit und Gelassenheit. Stille Inseln sind deshalb wie kleine Exerzitien im Alltag. Sie erinnern uns daran, dass wir nicht ständig handeln, planen oder leisten müssen. Manchmal genügt es, für einige Minuten still zu werden und dem Leben einfach zuzuhören. Oft zeigt sich gerade dort das Wesentliche. Ja, und wie helfen Exerzitien dabei, sich selbst besser kennenzulernen? Also viele Menschen verbringen ihr Leben damit, die Welt um sich herum zu erforschen. Sie lernen Berufe, sammeln Erfahrungen, begegnen anderen Menschen und erwerben Wissen. Doch die vielleicht spannendste Entdeckungsreise bleibt oft unvollständig, die Reise zu sich selbst. Exerzitien bieten einen geschützten Raum, um genau diese Reise bewusster anzutreten. Im Alltag handeln wir sehr oft aus Gewohnheit. Wir erfüllen Aufgaben, reagieren auf Anforderungen und folgen eingespielten Mustern. Das geschieht meist unbewusst. Erst wenn wir zur Ruhe kommen, erkennen wir, wie viele Gedanken, Gefühle und Überzeugungen unser Leben beeinflussen. Exerzitien schaffen dafür die notwendigen Voraussetzungen. Durch Stille, durch Gebet, Meditation oder achtsame Selbstbeobachtung wird der Blick nach innen gelenkt. Statt ständig auf äußere Ereignisse zu reagieren, lernen wir wahrzunehmen, was in unserem Inneren geschieht. Dabei begegnen wir oft zunächst unserer Gedankenwelt. Wir entdecken somit, wie wir uns beschäftigen, welche Sorgen uns begleiten und welche Themen immer wiederkehren. Manche Menschen stellen überrascht fest, wie viel Energie sie für Dinge aufwenden, die längst vergangen sind oder die sie gar nicht beeinflussen können. Doch Selbsterkenntnis geht tiefer als das Beobachten von Gedanken. Exerzitien helfen auch dabei, die eigenen Gefühle bewusster wahrzunehmen. Zum Beispiel durch Freude und Dankbarkeit, Angst und Unsicherheit, Sehnsucht und Hoffnung, Enttäuschung und Schmerz, Liebe und Mitgefühl. Oft tragen wir solche Empfindungen in uns, ohne ihnen ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken. Während einer Zeit der Einkehr dürfen sie sichtbar werden, nicht um sie zu bewerten, sondern um sie besser zu verstehen. Ein weiterer wichtiger Schritt besteht darin, die eigenen Lebensmuster zu erkennen. Jeder Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens bestimmte Verhaltensweisen. Manche stärken uns, andere wiederum begrenzen uns. Fragen können dabei helfen. Warum reagiere ich in bestimmten Situationen immer ähnlich? Weshalb fällt mir manches leicht und anderes schwer? Welche Überzeugungen bestimmen mein Handeln? Welche Ängste beeinflussen meine Entscheidungen? Was gibt mir wirklich Kraft? Solche Erkenntnisse entstehen selten auf Knopfdruck, das ist auch klar. Ne? Sie wachsen oft langsam aus ehrlichen Begegnungen mit sich selbst. Besonders wertvoll ist dabei die Erfahrung, hinter die äußeren Rollen zu schauen. Im Alltag definieren wir uns häufig über Aufgaben und Funktionen. Als Mutter oder Vater, als Partnerin oder Partner, als Arbeitnehmer oder Selbstständige, als Freund oder Kollegin. Diese Rollen sind wichtig, doch sie beschreiben nicht unser ganzes Wesen. Exerzitien laden dazu ein, sich zu fragen: Wer bin ich, wenn all diese Rollen für einen Moment in den Hintergrund treten? Gerade in dieser Frage liegt oft ein Schlüssel zur Selbsterkenntnis. Viele Menschen entdecken dabei Fähigkeiten, Werte oder Sehnsüchte, die lange unbeachtet geblieben sind. Ein weiterer Aspekt ist die Entwicklung von Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Eigene Stärken werden sichtbarer, Schwächen dürfen anerkannt werden, verdrängte Themen kommen ans Licht, innere Konflikte werden verständlicher, persönliche Ziele gewinnen an Klarheit. Diese Ehrlichkeit ist keine Selbstkritik, sie bedeutet vielmehr, sich selbst mit Offenheit und Mitgefühl zu begegnen. Wer sich auf diese Weise kennenlernt, muss nicht perfekt sein. Er lernt vielmehr, sich als Mensch anzunehmen mit Licht und Schatten, mit Erfolgen und Fehlern. Aus spiritueller Sicht führt Selbsterkenntnis oft noch weiter. Viele Menschen erleben, dass sie in der Begegnung mit ihrem Innersten zugleich etwas Größerem begegnen. Sie entdecken eine tiefere Verbundenheit mit dem Leben, mit anderen Menschen oder mit Gott. Dadurch entsteht das Gefühl, nicht nur mehr über sich selbst zu wissen, sondern sich selbst auf einer tieferen Ebene zu verstehen. So helfen Exerzitien dabei, das eigene Leben bewusster zu betrachten. Sie eröffnen einen Raum, in dem wir erkennen können, wer wir geworden sind, was uns prägt und wohin unser Weg uns führen möchte. In dieser Klarheit liegt eine große Freiheit. Es ist die Freiheit, das eigene Leben bewusster und vor allem auch authentisch zu gestalten. Ja, da frage ich dich, mein lieber Manuel, wie gut kannst du alleine sein? Mal ganz persönliche Frage, und warum fällt es vielen Menschen schwer, mit sich selbst allein zu sein?
Ich bin als Einzelkind groß geworden, deswegen fällt es mir vielleicht leichter als anderen Menschen, die, sage ich mal, in einer Kultur groß werden, wo immer Menschen drumherum sind. Das kennt man aus den östlichen oder südlichen Kulturen, dass dort immer jemand einen bespielt, entweder ein Familienmitglied oder ja, Bruder, Schwester. Und bei mir ist es so, ich hatte ja das große, was jetzt Glück ist, weiß ich gar nicht, oft mit mir alleine beschäftigt zu sein. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe also viele Dinge mit mir selber ausgemacht, habe tolle Sachen aus, ich muss wieder aufpassen, dass ich wieder diesen Namen nicht nenne, aus Klemmbausteinen zusammenzubauen, bevor ja der Podcast abgemacht wird oder so. Habe ich dann mal mit dem Computer beschäftigt. Das habe ich gemocht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in der heutigen Zeit zwar auch vieles selber mache. Ich gehe morgens immer so circa 3 Stunden laufen und du machst das ja auch. Du gehst ja auch viel draußen laufen, alleine. Ja,
aber keine 3 Stunden, muss ich dazu sagen. Also bei mir ist es 1 Stunde, also Respekt.
Ja, du wohnst an einem kleineren Ort. Ich glaube, wenn du da wohnen würdest, wo ich wohne, und ich habe hier viele Parks und man kann die sind so schön aneinander, also man kann da so durchlaufen. Also angenommen, du würdest jetzt in München wohnen, jetzt den englischen Garten vor der Tür. Da bin ich von überzeugt, dann würdest du auch mindestens 2 bis 3 Stunden laufen.
Ja, ja, aber trotzdem phänomenal, dass du 3 Stunden da zusammenbringst. Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, ja, aber 3 Stunden, das hört sich für mich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, schon viel an. Was ich auf jeden Fall sicher weiß, was du da tust, ist sehr gesund.
Also ich kann dazu sagen, dass die Zeit, die nimmt man kaum wahr. Auch wenn es fast immer die gleichen Wege sind, ich habe da sehr viele Gedanken, die ich sortieren muss. Also da passiert sehr viel in mir. Und daran merke ich auch, wie überlastet ich bin. Und das wird bei dir wahrscheinlich so ähnlich sein. Da werden so viele Gedanken hochkommen, wo man sich denkt, so, oh, habe ich da und da richtig entschieden? Das ist ja eine Dauerflut, da wird ja dauernd beschossen. Von komischen Gedanken. Also nicht schlimmen Gedanken, um Gottes Willen. Also das sind Gedanken, die sind ja normal. Aber mir geht das so. Und ich denke, bei dir ist es wahrscheinlich auch so. Du wirst ja viele Gedanken machen, nicht nur, was du heute machst, sondern was du jetzt weiter planst. Du hast ja auch noch Musik. Bei dir gibt's ja so viele verschiedene Themen. Dann bist du ja auch unter die Buchautoren gegangen. Auch spannend. Also wie gesagt, Alexander Palke mal googeln. Da kriegt man eine Menge raus über den Kerl. Also der macht eine Menge Sachen. Und ich denke mal, da wirst du auch dich mit vielen Dingen beschäftigen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich beschäftige mich natürlich mit dem, was so vor mir liegt, ne? Und meditiere auch beim Laufen ein Stück weit. Meditation heißt ja nicht nur, man sitzt und schweigt und atmet still. Meditation ist ja auch so einfach, wie der Name schon sagt, man geht in seine Mitte, man geht so ein bisschen in sich. Ich finde, wenn man sich draußen bewegt, kann man gut auch in sich gehen. Ich weiß nicht, wie das in der Großstadt ist, aber ich glaube, geht es da auch oder ist man doch tatsächlich eher im Außen dann automatisch?
Also wir haben das große Glück in Berlin, dass wir doch eine sehr, sehr grüne Stadt haben. Das habe ich früher auch gar nicht ganz unterschätzt. Ich habe gedacht, ach ja, Berlin ist ja nur Krach von morgens bis abends. Ist tatsächlich nicht so. Also wir haben ja einmal, ich meine, wer Berlin kennt, der weiß, in der Stadtmitte gibt es einen großen Wald, der sich Tiergarten nennt. Da hat man schon wirklich Ruhe, mag man kaum glauben, aber da ist wirklich, da hört man Vögel, das ist einfach schön. Dann bei mir in der Gegend habe ich auch 4 große Parks, wo man nicht mal mehr Straßenlärm hört. Gut, da muss man auch sagen, das ist so ein bisschen auch am Rand von Berlin. Und selbst wenn man jetzt mitten in der City wohnt, muss ich sagen, ist Berlin nicht so eine laute Stadt wie andere Städte. Also ich war in Rom, ich war in verschiedenen Städten und da muss ich sagen, da ist für mich der Geräuschpegel schon unerträglich. Das ist so wie hier in Berlin auf der Friedrichstraße. Ja. Da ist es auch laut.
Muss ich echt sagen, also mir geht es genauso. Wenn ich nach Berlin komme, ich empfinde das nie als stressig da, obwohl ich wirklich mittlerweile ein Landei geworden bin. aber das ist, ich empfinde das nicht als stressig. Und andere Städte, die stressen mich schon. Also das ist mir, geht mir genauso wie dir. Ich war auch mal in Rom und so. Das ist also klar, da muss man sich wirklich dran gewöhnen wahrscheinlich. Merkt es dann irgendwann nicht mehr. Aber in Berlin finde ich auch, dass man eine gewisse Ruhe tatsächlich irgendwie trotzdem findet. Also das ist wirklich so.
Ja, es ist wirklich so. Und das kann man immer kaum glauben, wenn Leute erzählen, dass Berlin eine Stadt ist, die in sich selbst ruht, wenn man Fernseher einschaltet und dann sieht, was da los ist. Schießereien. Ja,
gut, es kommt natürlich immer auf die Perspektive an und auch wo man natürlich in Berlin ist, ne? Das ist klar. Es ist ja, wie gesagt, ich erzähle ja immer gerne, dass für die Australier, für manche Australier, nicht für alle, um Gottes Willen, ich will nicht jetzt alle über einen Kamm scheren, aber es gibt Australier, die denken, dass Deutschland ist das Oktoberfest, ist die Wiesn. Und das ist, stellen sich ganz Deutschland so vor wie die Wiesn. Ne? Ich meine, man muss immer sagen, wo man in Deutschland ist, darauf kommt es an. Und so ist es natürlich auch in Berlin. Es gibt da einfach verschiedene, genauso wie Mallorca nicht nur der Ballermann ist. Ne? Viele denken, wenn ich sage, fliegst nach Mallorca, immer lustig, ne? Immer lustig, immer trinken. Ne?
Trink einen für mich dabei, mit, genau.
Ja, genau. Ja, wir sagen, so ist es für manche, aber du kannst auf Mallorca eben auch wirklich schöne, ruhige Buchten genießen, die Natur, du kannst da wandern, du kannst da Radfahren. Das hat alles mit dem Ballermann und mit Alkoholkonsum überhaupt nichts zu tun. Es ist nur ein ganz kleiner Fleck und so ist es wahrscheinlich mit Berlin auch. Es gibt aber Leute, die haben irgendein Bild im Kopf und sagen dann, das ist jetzt Berlin, aber stimmt dann gar nicht so, ne, im Gesamten.
Berlin ist halt riesig, genau, das ist halt der Punkt und das ist eine riesengroße Stadt und diese große Stadt bietet ja auch verschiedene Bereiche und Facetten, aber lange Zeit getrennt, also das heißt, es gibt hier auch kein richtiges Zentrum, also das ist eine sehr merkwürdige Stadt, so wie ich auch das nirgendwo bisher erlebt habe, vielleicht Budapest ist auch so. Buda und Pest, das sind auch so zwei Zentren, die zusammenkommen durch die Brücke über die Donau. Aber das ist einfach so, dass man gerade bei großen Städten, ich glaube auch, dass Istanbul wahrscheinlich sehr spannend ist, bin ich noch nie gewesen. Warst du schon mal in Istanbul?
Nein, bisher noch nicht.
Da sagen Leute auch, das ist eine Stadt, wo man durch den Bosporus zwei verschiedene Seelen spürt. Einmal anatolisch, einmal europäisch. Und ich glaube, das sind wirklich sehr spannende Städte. Genauso auch Moskau, Paris. Ja gut, Paris, muss man dazu sagen, ist halt auch eine sehr laute Stadt. Und ich glaube, die ist aber auch deswegen laut, weil wir auch da wahnsinnig viele Touristen haben. Ich glaube, die Touristen sind auch ein bisschen daran schuld, dass eine Stadt laut wird.
Wahrscheinlich, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, also wenn die da hinkommen, das wühlt natürlich manches auf.
Ich glaube auch. Also man sagt immer so, Harmonie entsteht dann, wenn viel Gleiches in einem ist und Disharmonie, wenn viel unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass Touristen, also Barcelona, da habe ich es am schlimmsten. Also ich meine, ich liebe Barcelona, das ist eine wundervolle Stadt. Aber ich hatte mal ein Hotel direkt an dieser La Rambla-Straße. Oh. Und da dachte ich mir so, es ist cool, du bist hier direkt im Zentrum, musst nicht weit laufen. Das war so mein Gedanke. Aber da bin ich innerlich schon so ein bisschen durchgedreht. Du konntest kein Fenster aufmachen. Und war zwar toll, für eine gewisse Zeit mal so mitten im Leben zu sein, aber so nach 3 Tagen habe ich gemerkt, um Gottes Willen, das war nicht gut, was du gemacht hast. Da hast du hast viel Geld bezahlt und hast wirklich dauernd nur Krach um dich herum gehabt. Also du gehst raus, dicke Luft und Krach. Schade eigentlich.
Ja, das macht's dann irgendwie kaputt, ja.
Muss man immer selber wissen, was man braucht. Also ich habe dann für mich erfahren, okay, also schon zentral buchen, aber am besten in der Seitenstraße, wo man Ruhe hat und nicht direkt mit dem schönen Blick. Blick war schön, aber der Krach war unerträglich. Ach Mensch, ja, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es ist, wenn man sich alleine mit sich selbst beschäftigt oder halt auch in einer großen Stadt direkt im Zentrum ist. Aber wir wissen ja auch, dass alleine sein und sich einsam zu fühlen zwei unterschiedliche Erfahrungen sind. Und viele Menschen, die vermeiden ja ganz bewusst oder auch unbewusst die Begegnung mit sich selbst. Ja, und kaum entsteht eine freie Minute, greifen wir zum Smartphone. Viele machen das. Oder man schaltet Musik an. Man öffnet die Nachrichtenseite oder man sucht das nächste Gespräch. Stille und Alleinsein werden oft als unangenehm empfunden, aber warum ist das denn so? Der Grund liegt darin, dass das Alleinsein mit uns, also mit uns selbst halt konfrontiert. Solange wir beschäftigt sind, können wir viele innere Themen überdecken, Aufgaben, Termine und Ablenkungen halten uns halt immer in Bewegung. Und sobald dann Ruhe einkehrt, da treten dann Gedanken und Gefühle hervor, die zuvor im Hintergrund geblieben sind. Und dann können natürlich Fragen auftauchen wie: Bin ich mit meinem Leben zufrieden? Lebe ich wirklich nach meinen eigenen Werten? Welche Sehnsüchte habe ich verdrängt? Was belastet mich und wovor habe ich Angst? Und solche Fragen, die berühren oft empfindliche Bereiche unseres Lebens und deshalb ist es verständlich, dass viele Menschen ihnen lieber ausweichen. Und hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft Aktivität häufig höher bewertet als Stille. Wer beschäftigt ist, der gilt als engagiert und produktiv. Wer innehält, wirkt manchmal auf andere, als würde er Zeit verlieren und dadurch entsteht leicht der Eindruck, dass jede freie Minute sinnvoll genutzt werden müsse. Doch der Mensch, der braucht halt nicht nur Aktivität, sondern auch Sammlung. So wie der Körper Erholungsphasen benötigt, genauso braucht die Seele halt auch Zeiten der Ruhe. Und ein weiterer Grund liegt halt bei uns auch in der Angst vor unangenehmen Gefühlen. Wenn wir alleine sind, dann können verdrängte Emotionen spürbar werden, wie Traurigkeit, Enttäuschung, Unsicherheiten, Schuldgefühle und auch ungelöste Konflikte. Und diese Gefühle, die sind halt oft nicht neu. Sie waren bereits vorhanden, wurden aber von der Geschäftigkeit des Alltags immer wieder überlagert. Und das Alleinesein, das macht sie sichtbar. Und gerade deshalb besitzt es eine ganz besondere Kraft. Denn nicht nur das, was wir wahrnehmen, können wir auch verstehen und verwandeln. Gefühle, die dauerhaft verdrängt werden, verlieren ihre Wirkung nicht und sie wirken häufig im Verborgenen weiter. Und interessanterweise zeigt sich häufig, dass die größte Schwierigkeit nicht die Stille selbst ist, sondern der erste Schritt in die Stille. Viele Menschen erleben noch nach einer gewissen Zeit etwas ganz Überraschendes. Diese anfängliche Unruhe lässt nach. Gedanken ordnen sich. Der innere Druck wird geringer, aus der Unsicherheit entsteht allmählich Vertrautheit. Und dabei entwickeln sich oft neue Fähigkeiten, und zwar sich selbst aufmerksam zuzuhören, eigene Bedürfnisse besser wahrzunehmen, Gefühle klarer zu erkennen, Entscheidungen bewusster zu treffen und mehr innere Unabhängigkeit zu gewinnen. Aus spiritueller Sicht hat das Alleinsein noch eine weitere Bedeutung. Viele Traditionen verstehen die Einsamkeit als einen Ort der Begegnung, nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit dem Göttlichen. Zahlreiche Mystiker, Mönche und spirituelle Lehrer suchten bewusst Zeiten des Rückzugs auf, nicht weil sie Menschen ablehnten, sondern weil sie erfahren wollten, was in der Stille denn Besonderes passiert und auch das in der Stille eine besondere Tiefe des Lebens sichtbar werden kann. Und dabei geht es nicht darum, sich von allem anderen abzuschotten. Nein, der Sinn des Alleinseins besteht vielmehr darin, die Beziehung zu sich selbst zu vertiefen. Denn wer mit sich selbst in Frieden lebt, kann oft auch anderen Menschen offener und liebevoller begegnen. Ja, und Exerzitien, die greifen genau diesen Gedanken auf, also sie laden dazu ein, dass das Alleinsein nicht als Mangel betrachtet wird, sondern als Chance, eine Chance mit sich selbst mehr ins Gespräch zu kommen, sich selbst besser kennenzulernen, innere Klarheit zu gewinnen und einen Raum zu entdecken, der ganz unabhängig von äußeren Umständen Bestand hat. Und vielleicht fällt es vielen Menschen deshalb schwer, mit sich selbst alleine zu sein, weil sie dort etwas finden könnten, was sie ja da halt ewig verändert. Und wer mit solchen Problemen zu tun hat, jetzt habe ich hier wieder gerade, also heute spinnt mein Computer leider ein bisschen. So, kriege ich diese Fehlermeldung hier weg? So, ja, kriege ich weg. Meine Güte. So, also, denn wer sich selbst wirklich begegnet, der erkennt nicht nur seine Fragen und Unsicherheiten, sondern auch eine sehr eigene Stärke, und zwar seine Stärke, seine Würde und die tiefe Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. So, mein lieber Alexander, jetzt frage ich dich aber auch noch, welche Bedeutung denn Gebet, Meditation und Achtsamkeit während der Exerzitien haben?
Ja, das sind schon die wichtigsten Elemente, die du gerade aufgezählt hast. Genau diese drei, Gebet, Meditation und Achtsamkeit. Sie sind unterschiedliche Wege, die alle auf ein gemeinsames Ziel hinführen, den Menschen aus der Zerstreuung des Alltags in eine tiefe Gegenwärtigkeit zu begleiten, und sie helfen dabei, die Aufmerksamkeit zu sammeln, das Innere bewusster wahrzunehmen und sich für eine tiefere Wirklichkeit zu öffnen. Im normalen Alltag sind unsere Gedanken oft gleichzeitig bei vielen Dingen. Wir kennen das alle. Wir erinnern uns an Vergangenes, planen Zukünftiges oder beschäftigen uns mit Problemen und Erwartungen. Dadurch entsteht leicht das Gefühl, innerlich zerrissen zu sein. Also Gebet, Meditation und Achtsamkeit laden uns jetzt dazu ein, wieder ganz im gegenwärtigen Augenblick anzukommen, und dabei erfüllen sie auch ganz unterschiedliche Aufgaben. Also einmal das Gebet, die bewusste Hinwendung. Gebet wird häufig als Gespräch mit Gott verstanden. Doch in den Exerzitien geht es oft mehr als das Sprechen von Wörtern. Denn das Gebet kann auch bedeuten, aufmerksam zu lauschen, also einfach mal zu hören, ja. Dankbarkeit auszudrücken, Sorgen anzuvertrauen, Orientierung zu suchen, sich bewusst in eine größere Wirklichkeit hineinzustellen. Viele Menschen erleben im Gebet eine Form von Beziehung. Sie fühlen sich nicht allein mit ihren Fragen, Hoffnungen und Herausforderungen. Das Gebet eröffnet einen Raum des Vertrauens, in dem nicht alles kontrolliert oder verstanden werden muss. Besonders in Zeiten der Stille verändert sich oft die Qualität des Gebets. Es wird weniger zu einer Bitte und mehr zu einer inneren Haltung des Hörens und Empfangens. Meditation hilft dabei, den Geist zu beruhigen und die Aufmerksamkeit zu bündeln. Während der Exerzitien dient sie nicht in erster Linie der Entspannung, sondern der Bewusstwerdung. Wer meditiert, lernt, Gedanken wahrzunehmen, ohne ihnen sofort zu folgen, Gefühle anzunehmen, ohne sie zu verdrängen, den gegenwärtigen Moment bewusst zu erleben, innere Ruhe entstehen zu lassen. Anfangs erscheint dies oft schwierig. Gedanken kommen und gehen, Erinnerungen tauchen auf, Pläne drängen sich in den Vordergrund. Doch gerade die geduldige Rückkehr zur Aufmerksamkeit bildet den eigentlichen Übungsweg. Mit der Zeit entsteht häufig eine größere Gelassenheit. Der Mensch erkennt, dass er nicht jeder inneren Bewegung folgen muss. Zwischen Reiz und Reaktion öffnet sich ein Raum bewusster Freiheit. So, und dann kommt die Achtsamkeit, das bewusste Wahrnehmen des Lebens. Achtsam bedeutet, den Augenblick aufmerksam und ohne vorschnelle Bewertung wahrzunehmen.
Während der Exerzitien wird sie nicht nur während formeller Übungen praktiziert, sondern im gesamten Tagesablauf. Also Achtsamkeit kann sich folgendermaßen zeigen: beim Gehen, beim Essen, beim Betrachten der Natur, beim Zuhören, aber auch beim Wahrnehmen von Gedanken und Gefühlen. Plötzlich gewinnen scheinbar selbstverständliche Dinge eine ganz neue Tiefe. Ein Sonnenstrahl, das Rascheln der Blätter oder ein stiller Atemzug werden zu Erfahrungen bewusster Gegenwart. Gebet, Meditation und Achtsamkeit ergänzen sich gegenseitig. Das Gebet öffnet das Herz, die Meditation sammelt den Geist und die Achtsamkeit schärft die Wahrnehmung. Gemeinsam fördern sie innere Klarheit. Sie vertiefen die Verbindung zu sich selbst und zum Leben. Dadurch entsteht ein Zustand größerer Offenheit. Entscheidungen können klarer werden, innere Konflikte verständlicher und manche Fragen verlieren ihren drängenden Charakter. Nicht, weil sofort alle Antworten gefunden werden, sondern weil sich die innere Haltung verändert. Aus spiritueller Sicht führen Gebet, Meditation und Achtsamkeit zu einer wichtigen Erkenntnis. Das Wesentliche ist oft bereits da, es muss nicht geschaffen oder erzwungen werden, es möchte lediglich wahrgenommen werden. Genau deshalb besitzen diese drei Übungen in den Exerzitien auch eine so zentrale Bedeutung. Sie helfen dem Menschen, aus dem Modus des ständigen Tuns in einen Zustand bewussten Seins zu gelangen. Dort kann eine Erfahrung wachsen, die viele als Frieden, Vertrauen oder innere Verbundenheit beschreiben. Eine Erfahrung, die weit über die Zeit der Exerzitien hinauswirken kann. Dann haben wir noch einen weiteren Aspekt, der nicht weniger wichtig ist, nämlich die Frage, wie Exerzitien uns helfen können, innere Konflikte oder auch Lebensfragen klarer zu erkennen. Hier trägt jeder Mensch Fragen in sich. Manche betreffen konkrete Entscheidungen, andere reichen tiefer und berühren den Sinn des eigenen Lebens. Oft bewegen uns Themen über lange Zeit, ohne dass wir ihnen ausreichend Aufmerksamkeit schenken, und der Alltag fordert unsere Energie und vieles wird auf später verschoben. Exerzitien schaffen einen Raum, in dem genau diese offenen Fragen wieder sichtbar werden dürfen. Innere Konflikte entstehen häufig dann, wenn verschiedene Bedürfnisse, Überzeugungen oder Wünsche miteinander konkurrieren. Ein Teil von uns möchte Sicherheit, ein anderer möchte Veränderung. Wir sehnen uns nach Freiheit und gleichzeitig nach Verlässlichkeit. Wir wünschen uns Nähe und brauchen doch auch Unabhängigkeit. Solche Spannungen gehören zum Menschen. Das Problem ist meist nicht der Konflikt selbst, sondern dass wir ihn nicht bewusst wahrnehmen. Also unausgesprochene innere Spannungen können sich dann als Unruhe, als Erschöpfung, als Unsicherheit oder auch Entscheidungsblockaden bemerkbar machen. Exerzitien helfen zunächst dadurch, dass sie das Tempo verlangsamen. Wenn äußere Ablenkungen zurücktreten, wird deutlich spürbar, was im Inneren geschieht. Gedanken, Gefühle und Erinnerungen erhalten Raum. Was zuvor diffus war, beginnt Konturen anzunehmen. Viele Menschen stellen während einer Zeit der Einkehr fest, welche Themen sie dauerhaft beschäftigen, welche Entscheidungen sie vermeiden, welche Ängste ihr Handeln beeinflussen und welche Wünsche lange unbeachtet geblieben sind, wo sie gegen ihre eigenen Überzeugungen leben. Diese Erkenntnisse entstehen selten durch Grübeln, vielmehr wachsen sie aus aufmerksamen Wahrnehmen. Exerzitien laden dazu ein, die innere Welt nicht sofort zu bewerten oder zu korrigieren, sondern zunächst ehrlich anzuschauen. Ein hilfreicher Schritt besteht darin, die verschiedenen Stimmen im eigenen Inneren kennenzulernen. Oft sprechen mehrere Bedürfnisse gleichzeitig. Also einmal die Stimme der Vernunft, die Stimme der Angst, die Stimme der Sehnsucht, Stimme der Gewohnheit und Stimme des Herzens.
Im Alltag vermischen sich diese Stimmen natürlich häufig, ne? Also während der Exerzitien können sie klarer unterschieden werden. Dadurch wird sichtbar, welche Beweggründe tatsächlich hinter einer Entscheidung stehen. Besonders wertvoll ist dabei die Erfahrung der inneren Ehrlichkeit. Verdrängte Themen dürfen ans Licht, Widersprüche werden erkennbar, Gefühle erhalten einen Namen, Lebensziele werden überprüft und neue Perspektiven entstehen. Diese Klarheit bedeutet jetzt nicht automatisch, dass alle Probleme gelöst sind, doch oft verändert sich bereits viel, wenn ein Konflikt bewusst wahrgenommen wird und einfach angeschaut wird. Was vorher als diffuse Belastung erlebt wurde, wird zu einer konkreten Frage, mit der man arbeiten kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Exerzitien ist die Fähigkeit zur Unterscheidung. In der IGNA, jetzt muss ich mal dieses Wort hier genauer entziffern, das steht nämlich hier in meinem Skript, das ist die ignatianische Tradition, also wirklich ein Wort, ignatianisch. Das ist eine Tradition, in der man von der Unterscheidung der Geister spricht. Also ich habe mir das hier mal aus dem Internet rausgeholt. Gemeint ist die Frage, welche Gedanken, Entscheidungen oder Lebenswege führen denn jetzt zu mehr Frieden, Lebendigkeit und innerer Stimmigkeit und welche erzeugen enge Unruhe oder innere Zerrissenheit. Und diese Wahrnehmung entwickelt sich nicht durch äußere Regeln, sondern durch achtsames Hinhören auf die eigenen Erfahrungen. Unterstützend wirken dabei Meditation und Gebet, Zeiten des Schweigens, Tagebuchnotizen, Gespräche mit einer geistlichen Begleitung, aber auch die bewusste Betrachtung des eigenen Lebenswegs. Viele Menschen berichten nach Exerzitien nicht von spektakulären Antworten, sondern von einer neuen Klarheit. Sie erkennen, welche Entscheidungen in ihrem Wesen, also eben schon lange wachsen, und sie verstehen die Ursachen eines Konflikts auch besser. Oder sie akzeptieren, dass manche Fragen Zeit brauchen und nicht sofort beantwortet werden müssen. Aus spiritueller Sicht geschieht dabei etwas Wesentliches. Der Mensch lernt, seinem Inneren wieder zu vertrauen. Er entdeckt, dass Orientierung nicht ausschließlich von außen kommen muss, denn in der Stille wächst die Fähigkeit, die eigene Wahrheit wahrzunehmen und ihr Schritt für Schritt zu folgen. So helfen Exerzitien nicht unbedingt, jede Lebensfrage sofort zu lösen. Sie helfen jedoch, die richtigen Fragen klarer zu erkennen. Und oft genau da beginnt der Weg zu einer tieferen Antwort. Denn Klarheit entsteht selten durch Hast, sondern durch die Bereitschaft, still zu werden und im eigentlichen Leben aufmerksam zuzuhören. Und dann schauen wir noch, was Menschen nach einer intensiven Einkehr ganz besonders häufig erzählen. Also wer über einen längeren Zeitraum daran teilnimmt, kehrt, und das muss man auch ganz realistisch sagen, selten als ein völlig anderer Mensch zurück. Aber trotzdem berichten viele von einer spürbaren Veränderung. Nicht so spektakulär, aber still, tief im Inneren. Und es sind Erfahrungen, die den Blick auf das eigene Leben verändern. Und was die Menschen sagen, ist zum Beispiel ganz häufig: Ich sehe viel klarer als vorher. Während des Rückzugs entsteht Abstand zum gewohnten Alltag. Probleme, Verpflichtungen und Sorgen, ja, sie verschwinden zwar nicht, doch sie werden aus einer anderen Perspektive betrachtet. Was zuvor überwältigend schien, verliert oft an Schwere. Gleichzeitig wird deutlich sichtbar, was wirklich wichtig ist. Eine innere Ruhe, mehr Gelassenheit und klarere Prioritäten helfen. Es ist eine andere und bessere Selbstwahrnehmung bei den Menschen spürbar und ein stärkeres Gefühl von Sinn und Orientierung. Und damit schließen wir heute
das Buch unseres Podcasts, aber nicht das Buch unseres Podcasts, es ist nur das Buch dieser Folge. Denn in einer Woche sind wir schon wieder ganz neu für euch da. Und da freue ich mich drauf, mein lieber Manuel. Ich hoffe, du dich auch.
Natürlich, ich freue mich sehr drauf.
Und ich danke dir. Ich danke dir.
Wir danken.
Tschüss. Viele Grüße. Ciao.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.